Ja, vielen Dank, Frau Gordon, für die freundliche Einführung. Also ich bewege mich, wie Sie es auch beschrieben haben, im Osten, mehr oder weniger. Und vielleicht der Titel dieses Vortrags verweist an die stalinische Formel des sozialistischen Realismus, der Form, also der Dialektik sozusagen zwischen Form und Inhalt. Werde ich aufgreifen. Meine PowerPoint-Präsentation ist rein illustrativ. Das heißt, ich zeige nur Bilder und das Auge denkt irgendwie mit oder erholt sich, as you like it. 2014 sorgte der Film Leviathan des russischen Regisseurs Andrei Zwerginzew für Schlagzeilen. Dort ging es um einen Konflikt, um den Konflikt eines Bürgers mit dem Staat. Ich lasse die Schlussszene einfach im Hintergrund laufen, also ohne Geräusch, aber da gibt es dann Untertitel. Indem der Automechaniker Nikolai Sergejew unterliegt, seine Familie und seinen Heim verliert. Eigentlich brisant war in Zwerginzews Film nicht der Konflikt selbst, den die Literatur und Film in Russland, aber auch in der gesamten UdSSR und im Ostblock und auch darüber hinaus eigentlich sehr gut kennt, sondern die Auffassung des Staates. Der Staat wurde nicht konventionell durch einen autoritären Machthaber oder eine anonyme Maschinerie repräsentiert, die alle Gewalten bündelt, sondern als eine Allianz zwischen Macht, also zwischen der geistlichen und weltlichen Macht dargestellt. Dabei war die geistliche Macht der weltlichen sowohl im kaltblütigen Zynismus als auch im Durchsetzungsvermögen weit überlegen. Wenn ursprünglich ein korrupter Gouverneur dem Automechaniker Sergejew sein Haus und sein Grundstück für ein lukratives Vergnügungszentrum ohne Gegenleistung abnehmen wollte, steht am Ende des Films auf der Stelle des zerstörten idyllischen Hauses des ruinierten Bürgers eine neue, prachtvolle, orthodoxe Kathedrale. Eine Kirche, die einen Platz eines Privathauses besetzt. Ein besseres Emblem für die rückgängig gemachte Säkularisierung wäre kaum denkbar. Dieses Emblem nutze ich als ein Epigraph um die orthodoxe Reconquista, eine außerordentliche Erstarkung und dramatisch gestiegener politischer Einfluss der orthodoxen Kirchen in den ehemaligen Ostblockländern mit orthodoxen religionskulturellen Traditionen zu beschreiben. Diese Rückkehr oder Wiederkehr der Orthodoxie werde ich im Folgenden am georgischen Beispiel in drei Schritten befragen. Im ersten Schritt werde ich die Rückkehr der Orthodoxie im Problemfeld des säkularisierten Staates verorten und einen Vergleich mit der Repolitisierung des Islams wagen. Im zweiten Schritt werde ich am georgischen Beispiel die Rückkehr der Orthodoxie als nationalistische Ideologie beschreiben und im dritten Schritt versuchen, dieses Comeback aus der Erfahrung des Totalitarismus zu verstehen. Zum ersten Punkt. Die Rede von der Rückkehr oder Wiederkehr der Religion impliziert zunächst eine westliche, wenn nicht sogar eine westeuropäische Perspektive und bringt eine Irritation über die Rückkehr eines überwunden Geglaubten zum Ausdruck. Die Trennung von Staat und Kirche bildet eine Grundlage des modernen säkularisierten Staates und ist spätestens nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil de jure und de facto endgültig besiegelt. Eine Infragestellung des Status quo schien nicht nur irritierend, sondern auch bedrohlich, insbesondere wenn sie aus Religionen der anderen kommt. So hat eben dieses Problem oder die Schwächen und Herausforderungen des säkularisierten Staates der bereits öfters zitierte deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde gesehen. Für Böckenförde war die stufenweise Herausbildung der politischen Form des Staates ein Vorgang der fortschreitenden Säkularisierung und die Säkularisierung war nicht nur die Eigenschaft, die ein Staat haben oder eben nicht haben kann, sondern Bauprinzip und ein immanentes Telos, wie Böckenförde schreibt, des Staates. Und seine bis heute viel zitierte und auch im Rahmen unserer Konferenz zitierte These, das sogenannte Böckenförde-Paradox, lautet, der freiheitliche säkularisierte Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren könne. Eine Gefahr erwächst dem säkularisierten Staat nach Böckenförde, wenn eine Religion, und das spricht explizit vom Islam, die Trennung von Kirche und Staat und die Religionsfreiheit nicht anerkennt. Der säkularisierte Staat, ich zitiere Böckenförde, darf keiner religiösen Überzeugung, welchen Rückhalt bei den Menschen sie auch haben mag, die Chance einräumen, unter Inanspruchnahme der Religionsfreiheit, die Ausnutzung demokratischer Möglichkeiten, seine auf Offenheit angelegte Ordnung von innen her aufzurollen und schließlich abzubauen. Daraus sieht er zwei Möglichkeiten. Entweder müssen die Religionen, in erster Linie meint er wiederum den Islam, die grundsätzliche Trennung von Kirche und Staat und die Religionsfreiheit anerkennen, wie die katholische Kirche es auch getan hat. Oder muss der säkularisierte Staat, und davon hat auch Ernst Müller gesprochen, er muss sozusagen seine Möglichkeiten ausnutzen, um sich selbst zu schützen. Und also ich zitiere wieder Böckenförde, muss sozusagen die Anhänger des Islam daran hindern, direkt oder indirekt aus der Minderheitsposition innerhalb des Staates auszutreten. Soweit so gut. Also es ist nicht meine Aufgabe, die Auffassung Böckenfördes aus dem Gesichtspunkt des säkularisierten Staates zu kritisieren. Nichtsdestotrotz würde ich diese westeuropäische Perspektive einer westeuropäischen Demokratie umkehren. Was passiert, wenn eine Religion oder eine Kirche einen säkularisierten Staat nicht mehr aus der Minderheitsposition, sondern aus der Mehrheitsposition in Frage stellt und angreift? Diese Situation haben wir nicht nur in einigen Ländern der islamischen Religionskulturen, sondern auch in den christlich-orthodoxen Religionskulturen, zum Beispiel in Georgien. Nun möchte ich der Frage, wie und warum eine christliche Kirche, die georgisch-orthodoxe Kirche, den säkularisierten Staat in Frage stellt, eine Frage voranstellen, warum eine christliche Kirche mehr Ähnlichkeiten mit zumindest einigen islamischen Religionskulturen zeigt als mit westeuropäischen christlichen Kirchen. Offensichtlich spielen die konfessionellen oder dogmatischen Differenzen dabei keine ausschlaggebende Rolle. Die Tatsache, dass im orthodoxen Glaubenskanon, anders als im katholischen, der Heilige Geist nur von dem Vater und nicht vom Sohn ausgeht, kaum als eine Erklärungsgrundlage ausreichen. Warum die katholische Kirche die Trennung zwischen Staat und Kirche akzeptiert, die georgische orthodoxe Kirche sie dagegen trotz formeller Akzeptanz inhaltlich in Frage stellt. Man könnte geneigt sein, eine soziologische Erklärung zu suchen und nach der wachsenden Zahl der Gläubigen und damit erstarkten Machtpositionen irgendwie diese Erklärung zu suchen, aber auch selbst diese Erklärung würde viel zu kurz greifen. Man hätte in diesem Fall selbst die Zunahme der Kirchengänger erklären müssen. Gerade in diesem Punkt könnte man nach Erklärungsmodellen in den islamischen Religionskulturen suchen. Mit Islam hat georgische, aber auch russische und auch andere orthodoxen Kirchen nicht nur die ständig wachsende Zahl der Kirchengänger oder der Gläubigen gemeinsam, sondern auch eine eminent antiwestliche Rhetorik. Die Verwestlichung führe zum Verlust der traditionellen Werte, Verfall der Familien, Verlust der nationalen Identität, der Sprache, des Glaubens und so weiter. Die Stärkung des Islam sowie die Ablehnung des Westen im modernen Islam führt deutscher Religionswissenschaftler syrischer Herkunft Bassam Tibi auf den grundsätzlichen weltanschaulichen Unterschied zwischen der islamischen, vormodernen, theokratisch orientierten Weltsicht und dem europäischen Könnenbewusstsein, welche auf dem klassisch-griechischen Erbe basiert und von der europäischen Aufklärung weitergeführt wurde. Ohne diese große Erzählung von Islam als nicht stattgefunden Moderne fortschreiben zu wollen, werde ich einige Positionen Tibis wiedergeben, die auch für die orthodoxe Religionskulturen zutreffend sein mögen, beziehungsweise als Erklärungsmodelle auch bei den Wissenschaftlern wiederkehren, die eben über Orthodoxie nachdenken. Tibi glaubt, dass außereuropäische Kulturen Moderne als ein Herrschaftsprojekt kennengelernt haben und betrachtet den zeitgenössischen Islam daher als eine antimoderne Defensivkultur. Die Abwehr der überlegenen westlichen Kultur geschieht, laut Tibi, durch die Revitalisation der eigenen autochthonen Kultur, deren Inhalt in islamischen Gesellschaften der Islam bildet. Dabei könne man weder von einheitlichem Islam sprechen, noch Islam als eine pure autochthone Größe ohne seine Auseinandersetzung mit dem kolonial penetrierenden industriellen Westen verstehen. Den Rückgriff auf die autochthone Kultur sieht Tibi nicht nur als eine Eigenschaft des islamischen Orients, sondern als ein allgemeines Dritte Weltphänomen. Daher ließ er sich sozusagen sein Modell auch auf andere Kulturen mit kolonialer Erfahrung ausweiten. Diese Rückbesinnung auf die autochthone Kultur wird bei ihm in drei Phasen beschrieben. Die erste Phase ist die Revitalisierung der Defensivkultur, die als eine Ablehnung und Schutz von der penetrierenden kolonialen Kultur auftritt, welche die lokale Kultur als wertlos, ihre eigene dagegen als zivilisatorisch begreift. Zweite Phase ist die der Verwestlichung, und damit meint Tibi Akkulturationsideologien sowie verschiedene Nationalismen oder auch Sozialismen, Dritte Weltsozialismen. Und die dritte Phase ist die Phase der Krise, die nach dem Scheitern der forcierten Modernisierung auftritt. In dieser Phase wird ein Ausweg aus der Krise in der kulturellen Rückbesinnung auf die autochthone Kultur gesucht. Die Repolitisierung des Islam gehört nach dieser Periodisierung Tibis in die dritte Phase hinein. Diese, diagnostiziert Tibi, ist eine defensive, die eigene Angst und Unterlegenheit durch Aggressivität kompensierende Kultur, die sich seit ihrer gewaltsamen Einbettung in die globale, europäisch geprägte Weltordnung in einer Krise befindet. Also ich zitiere hier jetzt Tibi nicht, um sozusagen seine repräsentative Position in der Islamwissenschaft darzustellen, dafür habe ich wenig Kompetenz, sondern sozusagen, weil dieses Erklärungsmodell nach wie vor irgendwie auch für andere Religionskulturen zutrifft. Und eben, das ist ein Beispiel auch, ist die orthodoxe Religionskultur. Ähnlich wie Tibi argumentiert die amerikanisch-norwegische Politikwissenschaftlerin Wissenschaftlerin Sabrina Rummett, die der Orthodoxie eine Entwicklungsresistenz bescheinigt. For orthodoxy, the time stands still. Gut, die Frage, warum für die Orthodoxie die Zeit stillsteht, erklärt sich historisch einerseits durch die fehlende Renaissance und die fehlende Aufklärung, durch verspätete Modernisierung, verspätete Urbanisierung sowie dem daraus resultierenden niedrigen Bildungsniveau. Die Orthodoxie lebe in einer mythischen, idyllischen Vergangenheit, die noch vor der Trennung der orthodoxen und katholischen Kirchen liege. Rammets Erklärungsmodell ist in mehreren Hinsichten unbefriedigend. Es ist zum Beispiel schwer zu erklären, warum die katholische Kirche, die durchaus eine nicht ganz unbedeutende Renaissance zumindest miterlebt hat, erst 1964 zur Anerkennung der Religionsfreiheit gelangt ist. Spätere Modernisierung würde etwa für Bulgarien und für Russland nicht im gleichen Maße zutreffen. Auch wenn die orthodoxen Kirchen ihr Ideal in der Tat im Mittelalter sehen, heißt es bei weitem nicht, dass die Zeit für sie stillsteht. Rammett benennt, aber vertieft nicht, einen entscheidenden Punkt, dass die modernen orthodoxen Kirchen eine Phase der Zwangssäkularisierung mitgemacht haben und erst nach der Wende 1989 aus der Erfahrung des Totalitarismus und Posttotalitarismus erwacht sind. In einem entscheidenden Punkt könnte man daher Tibis These auch für die orthodoxen Religionskulturen fruchtbar machen. Es ist gar nicht die Religion selbst, die zurückkehrt, sondern in der Religion werden Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen der gegenwärtigen Krisen, von der wirtschaftlichen bis hin zu Identitätskrisen, gesucht und manchmal auch gefunden. Wenn diese Einschätzung stimmt, dann dürfen wir weiter fragen, in welcher Eigenschaft die Religion wiederkehrt. Als was kehrt sie wieder, wenn sie überhaupt wiederkehrt? Was hat sich in der Religion in der Phase zwischen Abwesenheit oder vermeintlichen Abwesenheit und der Rückkehr geändert? Dieser Frage möchte ich nun am georgischen Beispiel nachgehen. anders als etwa die katholische Kirche, haben die orthodoxen Kirchen keinen gemeinsamen Kirchenoberhaupt, sondern sind eigenverwaltet. Die jeweiligen Kirchenoberhäupter heißen Patriarchen, etwa in Serbien oder in Georgien. Der Konstantinopler Weltpatriarch ist nur Primus inter pares. Ebenfalls anders als in katholischen Traditionen wurden die sakralen Texte mit der Christianisierung in die Nationalsprachen übersetzt, sowie die Liturgien in diesen Sprachen zelebriert. Daher waren in Georgien bis zum 18. Jahrhundert Nation und Konfession kaum unterscheidbar. Erst nach der russischen Annexion Georgiens im 19. Jahrhundert, die mit der Aufhebung der Unabhängigkeit der georgischen Kirche einherging, wurde das Nationale und das Konfessionelle getrennt. Das Nationale entstand in Georgien aus der Notwendigkeit, sich von der gleichgläubigen Eroberernation zu distanzieren. Daher hat die georgische Orthodoxie im 19. Jahrhundert für die Ausarbeitung des nationalen Diskurses kaum eine nennenswerte Rolle gespielt. Dieser Diskurs geht im Wesentlichen auf die Generation der 1860er und deren Anführer Ilija Chavchavadze zurück, geboren 1837, ermordet 1907. Chavchavadze, ungekrönter König Georgiens genannt, ein Jurist, Banker, Schriftsteller, Publizist und Begründer der wichtigsten nationalen Institutionen seiner Zeit. Erste Georgische Bank, die Alphabetisierungsgesellschaft, mehrere einflussreiche Zeitschriften. Seine Version des Nationalen oder der Nation, die für die Entwicklung der georgischen Kultur im 19. und im 20. Jahrhundert maßgeblich blieb, war durch und durch säkular. Obwohl Chavchavadze die Sakralität auf das Vaterland übertrug und es mit religiösen Gefühlen auflud, kam die Kirche in seinem Nationalismusprojekt so gut wie nicht vor. Chavchavadze ging noch weiter, indem er die Rolle des orthodoxen Christentums für die Identitätsbildung Georgiens ausdrücklich relativierte. Als im russisch-türkischen Krieg die islamisierten Teile Georgiens 1877 von Russland besetzt und dem russischen Imperium einverleibt wurden, stellte Chavchavadze in seiner Neudefinition der Nation die historische Einheit der Georgier über die Einheit der Sprache und über die Einheit der Religion. Nach der kurzen Phase der Unabhängigkeit wurde die orthodoxe Kirche der militanten Kirchenverfolgung in den ersten Jahren nach der Sowjetisierung Georgiens 1921 ausgesetzt. Die Kirchenpolitik in der UdSSR wurde Anfang 1940er Jahre liberalisiert, dafür aber im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetführung für Propagandazwecke funktionalisiert. Die Kirchen in der UdSSR standen unter Kontrolle des staatlichen Geheimdienstes KGB, sodass den meisten Kirchen, kirchlichen Würdenträgern, darunter dem jetzigen georgischen Patriarchen, die Kollaboration mit dem KGB nachgesagt wurde. In den 1980er Jahren hätte es für die Rückkehr der Religion in Georgien kaum eine realistische Prognose gegeben. Heute ist die orthodoxe Kirche die populärste Institution Georgiens. Der Kirche und dem Patriarchen vertrauen seit Jahren über 90% der georgischen Bevölkerung. Beliebteste Politiker und staatliche Institutionen liegen etwa höchstens bei 60%. Die georgische orthodoxe Kirche erhebt den Anspruch, die nationale Identität abschließend zu definieren, und ist in allen möglichen Lebensbereichen von den Alltagspraktiken hin bis zur Außenpolitik zu reglementieren. Wie hätte es dazu kommen können? Die Rückkehr der Kirchenautorität in der georgischen Gesellschaft hat mit Perestroika angefangen. In den letzten Jahren der UdSSR und den ersten Jahren der georgischen Unabhängigkeit, ich spreche jetzt Ende 1980er, Anfang 1990er, hatte die Kirche einen mächtigen Konkurrenten in Gestalt von Nationalismus, den unterschiedliche georgische politische Akteure neu zu definieren versuchten. Der Anführer der nationalen Befreiungsbewegung Georgiens, sowjetischer Dissident Sviat Gamsachurdia, geboren 1939, ermordet 1993, verstand sich nicht nur als politischer, sondern auch als geistiger Führer Georgiens. Das hat ihm einen Spottnamen der Imam eingebracht. Gamsa Khodia, der 91 erster Staatspräsident Georgiens wurde, formulierte seine eklektische Nationalismustheorie im Vortrag Geistige Mission der Nation, indem er die Sakralität nicht der Kirche, sondern eben der ethnisch verstandenen georgischen Nation zusprach. Zweiter Präsident Georgiens, Eduard Shevardnadze, versuchte den Nationsbegriff nicht im Sinne einer ethnischen Nation, aber auch nicht im Sinne einer Staatsnation, sondern noch in der sowjetischen Tradition stehend im Sinne einer Kulturnation zu definieren. Sein Nachfolger, Michail Saakashvili, der Georgien als Präsident 2003 bis 2011 regierte, deutete die Nation im Sinne einer Staatsnation um, in der alle Konfessionen und Ethnien gleichermaßen eingebunden waren. Alle drei Definitionen bezogen sich explizit auf Ideengut von Ilya Chavchavadze, indem sie ihn unterschiedlich auslegten bzw. für die jeweilige Notwendigkeit umschrieben. 1987 hat auch die georgische orthodoxe Kirche sich an dem Definitionskampf des Nationalen beteiligt und Ilya Chavchavadze heilig gesprochen. Mit der Kanonisierung des Begründers des georgischen Nationalismus hat die georgische orthodoxe Kirche und der Patriarch Ilya II. Umfassendes Projekt zur Umschreibung der Geschichte eingeleitet, die georgische orthodoxe Kirche als Trägerin und Hüterin der georgischen Nation seit dem Christentum und den Patriarchen zum direkten Nachfolger des ungekrönten Königs darstellen sollte. Wenn Chavchavadze den säkularen, also den Nationalismus, also es wäre jetzt irgendwie unsinnig, über säkularen Nationalismus zu sprechen, wenn Chavchavadze Nationalismus begründete, indem er die Kategorie des Sakralen von der Kirche auf das Vaterland übertrug, so wollte die georgische orthodoxe Kirche den Nationalismus verkirchlichen, indem sie wichtige Geschichtspersonen heilig sprach, vereinnahmte und versuchte, sie aus dem säkularen Verkehr zu ziehen. Also es gibt so eine Reihe von solchen sozusagen modernen Ikonen, modernen Heiligen, die dann sozusagen die Kirche für sich gerne verwenden möchte. Um sich neu zu erfinden, wurde sowohl das Selbstverständnis der Kirche, der Religion und des Nationalismus transformiert. Nicht nur das Verständnis der Nation wird verkirchlicht, sondern auch die Kirche wird nationalisiert und damit ein Stück säkularisiert. Die Kirche ist nicht mehr um das universale, sondern um das nationale Wir-Gefühl bemüht. Die vielleicht bizarrste Manifestation dieser Verengung des Religiösen auf das Nationale ist die Patriarchendoktrin vom himmlischen Georgien. Dieses Konzept, das ist die Ikone im Hintergrund, dieses Konzept verweist klar auf das himmlische Jerusalem, nationalisiert aber den Himmelreich und zieht dort nationale Grenzen. Also da sieht man auch so bestimmte sozusagen geografische Orte oder die Erinnerungsorte, religiöse Erinnerungsorte Georgiens. Das ist übrigens der letzte Diktator Europas. Für die Rückkehr der Orthodoxie in Georgien ist es wichtig zu verstehen, dass die Orthodoxie ihr Comeback durch die Hintertür des Nationalismus einleitete. Ihr Erfolg wäre ohne die Vereinnahmung des Nationalismus kaum möglich gewesen. Das Georgientum, die georgische nationale Identität, machte die georgische orthodoxe Kirche von der christlich-orthodoxen Religion abhängig, wobei sie das Georgische mit dem christlich-orthodoxen gleichsetzte. Also ein Georgier heißt orthodoxer Christ und nichts anderes. Dafür nutzte sie nicht nur ideologische, sondern auch politische Instrumente. Politisch versuchte die georgische orthodoxe Kirche den Staat legislativ, und jetzt komme ich sozusagen auf dieses Bockenförde-Beispiel oder Bockenförde-Paradox am georgischen Beispiel zu sprechen, auch legislativ im Sinne ihrer Auslegung der Nation zu revolutionieren. Die Kirche hat angefangen, ihren politischen Einfluss geltend zu machen, nachdem Präsident Sviat Gamsachurdia 1992 gewaltsam gestürzt wurde. Die Kirche hat dem neuen Staatsoberhaupt, dem ehemaligen sowjetischen Außenminister und dem ehemaligen ersten Sekretär der georgischen kommunistischen Partei Eduard Shevardnadze, Legitimität verliehen. Seitdem versteht sie die georgische orthodoxe Kirche als eine Königmacherin. als oberster Schiedsrichter bei politischen Krisen und damit kann praktisch jeder neuen Regierung weitere Privilegien und hohe finanzielle Zuwendungen abverlangen. Shevardnadze ließ sich taufen und verlegte die Inauguration, als er 1995 zum zweiten Staatspräsidenten Georgiens gewählt wurde, in die sakrale Hauptstadt Georgiens, Mtsreta, in die Kathedrale Sveti Troveli. Im selben Jahr wurde die neue Verfassung, georgische Verfassung, angenommen, die im Wesentlichen durchaus säkular war, mit einer signifikanten Ausnahme. Artikel 9 Absatz 1 der Verfassung sprach von der besonderen Rolle der georgischen Kirche in der Geschichte Georgiens. Diese besondere Rolle der georgischen Kirche war als eine Antwort auf Gamsachurdias Doktrin der sakralen Nation gedacht und beanspruchte damit die Sakralität zurück. Andererseits konvertierte sie aber diese vermeintlich besondere Rolle in der Geschichte in die Gegenwart und auch in die Zukunft und schuf eine Grundlage für den Verfassungsvertrag zwischen der georgischen orthodoxen Kirche und dem Staat. Im März 2001 wurde dem Artikel 9 der georgischen Verfassung ein zweiter Punkt hinzugefügt. Nach diesem Punkt sollten die Beziehungen zwischen dem Staat und der Kirche in der Zukunft durch einen Verfassungsvertrag geregelt werden, der allerdings den Grundsätzen und Normen des internationalen Völkerrechts, insbesondere im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Rechnung tragen sollte. Der Verfassungsvertrag, der fälschlich als Konkordat bezeichnet wird, wurde in der Tat 2002 geschlossen, erstattete die orthodoxe Kirche mit den gleichen Attributen aus wie den Staat. Zum Beispiel wird das kanonische Recht als rechtliches Regulationsinstrument neben dem Staatsrecht erwähnt, nicht implementiert, verspricht dem Patriarchen dieselbe Immunität wie dem Präsidenten. Darüber hinaus erkennt der Staat moralischen und wirtschaftlichen Schaden an die Kirche in der Sowjetzeit. Und aus diesem Schaden werden bestimmte, insbesondere steuerrechtliche Vorrechte abgeleitet. Der Kirche wird der Zugang zu militärischen, Strafvollzugs- und Bildungsinstitutionen gewährt, was zu sehr gravierenden, weitreichenden Problemen führt. Die Ambition der georgischen orthodoxen Kirche geht aber noch viel weiter als Umsetzung der im Verfassungsvertrag verankerten Privilegien. Weder der Patriarch noch andere Kirchenhierarchen haben die Grundordnung Georgiens je offiziell infrage gestellt. Nichtsdestotrotz untergräbt die georgische orthodoxe Kirche konsequent die existierende Rechtsordnung. In einer Weihnachtspredigt 2008 hat der Patriarch das perfekte Gleichgewicht zwischen Tradition und Modernisierung in Israel und in Kuwait gesehen. Die Gründe dafür waren unschwer zu erkennen. Beide ansonsten schwer zu vergleichende Staaten kennen kanonisches Recht. In Israel ist die Religion keine Quelle der Gesetze, reguliert jedoch den Personenstand. In Kuwait dagegen sind Islam und Scharia die wichtigsten Quellen der Gesetzgebung. Auch die Regierung bezieht ihre Legitimität aus dem Islam. Die Scharia wird sowohl im zivilen als auch im Strafrecht angewendet. Kanonisches Recht, gepaart mit der konstitutionellen Monarchie, ist auch diejenige Staatsform, die georgische orthodoxe Kirche für Georgien anstrebt. Dafür initiierte der Patriarch ein bizarres Projekt. Er hat die Heirat zwischen zwei konkurrierenden Zweigen des ehemaligen georgischen Königshauses Bagrationi arrangiert und ein Kind aus dieser Ehe sollte vom Patriarchen erzogen und dann später georgischer König werden. So, ich komme jetzt zu meinem dritten und letzten und kürzeren Punkt. Im letzten Abschnitt werde ich über die Gründe sprechen, die der georgischen orthodoxen Kirche es erlaubt haben, als zumindest temporäre Siegerin im Definitionskampf des Nationalen dazustehen. Den politischen Nationalismen oder dem, in der letzten Version zumindest ist es nicht gelungen, ein bestimmtes Wir-Gefühl im Sinne einer Zivilreligion zu vermitteln. Also der Name Robert Beller ist auch gefallen. Solche Zivilreligion hätte den Staat sozusagen sakralisiert und hätte symbolische Sprache der Religion verwendet, ohne auf eine bestimmte Religion zurückzugreifen. Die georgische orthodoxe Kirche dagegen schaffte es, die Religion zu einem komplizierten Mix aus dem nationalen und religiösen Ethos zu entwickeln, das der Mehrheit der Georgier ein attraktives Wir-Gefühl vermittelt. Dieses Wir-Gefühl beantwortet nicht nur metaphysische Fragen, sondern schafft auch sozialen Zusammenhalt. Das ist kein Christentum in seiner, wie auch immer verstandenen, traditionellen Bedeutung, sondern eine Mischung aus den erfundenen nationalen und religiösen Traditionen, was wichtig ist. Also nicht nur nationale Traditionen werden erfunden, sondern auch die kirchliche Traditionen werden erfunden. Ein neuer Ethos, der zwar immer noch auf die Sprache und die Formen des Christentums zurückgreift, aber das sehr oberflächlich und zum Teil sogar sehr kontrovers tut. Anders als die eng mit dem russischen Staatsapparat kooperierende russische orthodoxe Schwesterkirche, entwickelte sich die georgische orthodoxe Kirche parallele Strukturen oder so eine alternative Zivilgesellschaft. Diese war aber keine Zivilgesellschaft sozusagen, wie auch immer verstanden, westlichen Sinne, sondern etwas, was einige Theoretiker als Uncivil Society nennen. Ihre Bausteine, eine antimoderne, antiwestliche, antiliberale, antidemokratische Haltung, die Weigerung, andere religiöse Gemeinschaften als gleichberechtigte Akteure anzuerkennen, entschlossener Kampf gegen Pluralismus sowie ein äußerst konservatives Wertesystem charakterisieren auch die georgische orthodoxe Kirche. So predigen Priester, Bischöfe und der Patriarch, eine Frau sollte ihrem Mann Füße waschen, man sollte nicht im Ausland studieren oder sich dort medizinisch behandeln lassen, was der Patriarch aber selber regelmäßig in Deutschland tut. Kein Georgier könnte im Ausland glücklich leben, ich zum Beispiel. Genau, Abtreibung sei inakzeptabel, weil sie demografische Lage verschlechtere und so weiter und so fort. Katalog lässt sich erweitern. Von der georgischen orthodoxen Kirche gepredigte, verkirchlichte Nationalismus mutiert aber zugleich, und das ist an ihm vielleicht das Interessanteste, zur völkisch angehauchten Ideologie und erzeugt eine Art Volks- oder, wenn man so will, Popkultur. Etwa bekreuzigen sich Gläubigen jedes Mal, wenn sie eine Kirche sehen. Es ist trendy, einen Beichtvater zu haben, von dem man einen Segen einholen muss, um etwa ins Urlaub zu fahren oder ein Buch zu lesen. Also Harry Potter darf man zum Beispiel nicht lesen. Man lässt Wohnungen, Autos und Waschmaschinen von den Priestern einweihen. Andererseits gewinnt die Kirche an Glamour. Ich möchte Ihnen gerne ein Video zeigen. Es ist ganz schön, also es läuft auch im Hintergrund, weil es sozusagen ein direktes Zitat aus Fellinis Roma ist, ja, ohne wahrscheinlich jemand das weiß. Genau, im Patriarchenpalais werden Modeshows veranstaltet, und das werden Sie jetzt gleich sehen. Patriarchenjubiläen werden in Paris zelebriert, Bischöfe und Priester kokettieren mit neuesten und teuersten Geländewagen und Handys. Meine These fällt anders aus als die These der Orthodoxie im Sinne einer Antimoderne, die aus der verpassten Renaissance oder verpassten Aufklärung als eine gegen die Expansion des Westens gerichtete Bewegung hervorging. Georgische Orthodoxie sowie die anderen Ostblock-Orthodoxien sind kaum ohne Erfahrung des Totalitarismus und des Posttotalitarismus zu verstehen. Das heißt, aus einer genuin modernen Erfahrung. Als eine Erbschaft hat sowjetischer Totalitarismus fragmentarisierte und atomisierte Gesellschaft, also Menschenmenge oder Massen zurückgelassen, auch hohe Anfälligkeit für Ideologien, die die Welt vollständig erklären, und eben die Erosion des politischen Raumes. Wenn die Totalitarismen laut Hannah Arendt die von Zerfall des religiösen Bewusstseins hinterlassene Lücke ideologisch gefüllt haben, vermochten die orthodoxen Kirchen die Lücken zu füllen, die nach dem Zerfall des totalitären Weltbildes entstanden sind. Die Kirche hat nicht nur eine neue welterklärende Ideologie anbieten können, sondern auch autoritäre gesellschaftliche Strukturen, die anders als Institutionen der Zivilgesellschaft auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt haben. Allerdings war die georgische orthodoxe Kirche der 1980er Jahre weder intellektuell noch organisationell für die ambitionierte Expansionspläne bereit. Sie hat keine fertige Ideologie vermittelt, und das ist ein wichtiger Punkt, sondern eine Ideologie erarbeitet, indem sie Phobien, Vorurteile und Neurosen, das Erbe des Totalitarismus, aufgesogen, verarbeitet und integriert hat. Die georgische orthodoxe Kirche hat den Splittern des Totalitären eine religiöse Form verliehen. Den hohen Preis, den sie bezahlt hat, war die Internalisierung der totalitären Wertvorstellung. Ich fasse zusammen. Die Lücken, die der Zusammenbruch der christlichen Totalität hinterließ, haben die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts gefüllt. Ihr Zusammenbruch wiederum hat Lücken hinterlassen, die im georgischen Fall, und ich würde das auch auf andere, also andere Orthodoxien ausweiten wollen, die orthodoxe Kirche gefüllt hat. Diese Lücken hat sie aber nicht durch eine vormoderne Religion gefüllt, sondern als eine nationalistische Ideologie in Form einer Religion. Um die Expansion und die Rückkehr der Kirche zu ermöglichen, öffnete der Patriarch Ilija II. Dem nationalistischen Populismus nicht nur in der Theorie, sondern auch in der religiösen Praxis die Tür, die weder mit dem Christentum im Allgemeinen noch mit der Orthodoxie im Besonderen zu vereinbaren wäre. Das, was wir heute in Georgien als Religion bezeichnen oder bezeichnen mögen, ist ein populärer und populistischer Nationalismus, der auf die äußere Form und die Organisationsstruktur der Religion zurückgreift. Das Problem solcher Nationalismen, nationalisierten, zur Ideologie mutierten Religion ist, dass sie ohne den repressiven Apparat des Staates weder weiterentwickeln noch sich erhalten kann. Daher wird die georgisch-orthodoxe Kirche weiterhin bemüht sein, den Staat zu untergraben, infiltrieren und schließlich zu übernehmen. Und ich schließe mit diesem Bild.